Heute bei All You Can Stream. Ein neuer Spielfilm, der Elon Musk so gar nicht gefallen dürfte. Eine deutsche Comedy-Serie, in der sich Stars wie Iris Berben und Frederik Lau selbst spielen und dabei richtig zum Affen machen. Und unser Interview mit Yannick Schümann und Via Jekeli, den Hauptdarstellern der ersten deutschen Pokerserie. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming, dem Podcast von Streaming-Nerds für Streaming-Nerds, könnte ich fast sagen. Hallo Micha, ich betitel dich jetzt einfach mal so.
Dankeschön, ich nehme das mal als Lob an.
Das ist dein Lob und ich habe noch gleich eine andere Sache, die ich sagen kann. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag für einen Menschen wie mich. Und ich glaube, von der Sorte gibt es noch viele. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag für Fans von The Office. Denn heute kommt ein lange erwartetes, es ist ja kein Reboot, es ist auch keine Fortsetzung. Also es ist, wie nennt man das, wenn man die Geschichte...
Ein Spin-off, würde ich sagen. Ne?
Genau, oder, danke. Ein ja. Spin-off. The Paper erscheint heute. Ich weiß nicht, du hast davon natürlich schon gehört. Ich rede seit Tagen davon. Aber wie sind so deine Gefühle gegenüber diesem Projekt, bevor ich jetzt loslege?
Ja, nicht so ein Ausschlag wie bei dir, weil ich ja nie diese Verbindung zu The Office hatte. Also ich habe es mal gesehen, aber ich habe das nicht durchgeguckt. Insofern bin ich da emotional eher ein bisschen auf Abstand und kann mir das sehr, sehr neutral anschauen. Und ich glaube, du bist richtig heiß.
Genau. Also für alle, die es nicht kennen, The Office UK, The Office US, das ist ja, das baut quasi alles aufeinander auf. Das sind tatsächlich Reboots aus verschiedenen Ländern, die existieren, die sich um einen Papier-Sales-Laden quasi verschenken, dann da Mifflin, die eben Papier verkaufen. Und jetzt haben wir eine neue Geschichte. Und zwar haben wir eine neue Geschichte, die angesiedelt ist in einer Zeitungsredaktion, die, wie es um die Printbranche ja halt häufig leider so steht im Zeitungsbereich, so ein bisschen zu kämpfen hat und ja, von einem Dokumentarteam begleitet wird. Und ich freue mich einerseits, aber andererseits bin ich natürlich auch sehr skeptisch, ob sie das Niveau, was sie jetzt bei dem Projekt vorher hatten, irgendwie auch bei diesem nochmal erreichen können. Ich weiß nicht, wie geht dir das mit solchen, ja, mit Spin-offs auch? Weil man hat ja doch irgendwie starke Emotionen vielleicht gegenüber dem Ursprungsprojekt. Jetzt kommt was Neues, jetzt geht man mit großen Erwartungen ran und natürlich können große Erwartungen auch sehr, sehr schnell enttäuscht werden.
Ich bin da grundsätzlich eher ein bisschen skeptisch. Jetzt auch bei der Geschichte, weil auch schon so viel Zeit vergangen ist. Ne? Man könnte ja sagen, okay, dann haben sie sich wirklich viel Zeit genommen, um eine Idee auszuarbeiten. Es ist kein Schnellschuss, was ja auch naheliegt. Wenn eine Sache super läuft, dann möglichst schnell irgendwas rauszuhauen. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, also ähnlich wie du. Hast du denn die Sorge, dass wenn das jetzt richtig schlecht werden sollte und das Ding nach einer Staffel eingestellt wird, dass es so ein bisschen The Office für dich auch beschädigen könnte?
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Der Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen. Also schön, dass du mich jetzt drauf bringst. Vielleicht jetzt auch.
Dafür bin ich da.
Vielleicht jetzt dadurch? Nee, glaube ich nicht, weil das in sich geschlossen so gut funktioniert hat und man so viele persönliche und positive Emotionen damit verbindet, dass das Ganze für mich, ehrlich gesagt, glaube ich, also wenn es nicht gut ist oder wenn es nicht laufen sollte, für mich trotzdem nicht das Ursprungsprojekt irgendwie beeinflussen wird.
Aber würde es bei dir einen Unterschied machen, wenn die jetzt wirklich einfach eine Fortsetzung machen würden mit der gleichen Besetzung, 10 Jahre oder wie lange das her ist danach? Das ist schon ein bisschen kritischer, oder?
Ja. Da bin ich ehrlich gesagt kein Fan von, ehrlicherweise, weil man natürlich die Darsteller und die Figuren so in Erinnerung behalten hat, wie sie damals waren. Und die sind alle älter geworden, logischerweise, wir werden alle älter, das ist jetzt kein Vorwurf in irgendeiner Form, aber ich meine, wenn du diese Figuren dann so als Anfang 30-Jährige da hast und jetzt sind sie dann meinetwegen irgendwie Anfang 50 oder so, wenn du das mit den Anfangsfolgen vergleichst, ist es für mich dann schon schwer mit dem wieder in Einklang zu bringen. Und das brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich brauche das dann so irgendwie die Erinnerung da dran und das die Erinnerung an das, was den Figuren dann damals passiert ist. Ich will gar nicht wissen, ob die mittlerweile alle geschieden sind und das alles nicht funktioniert hat. Brauche ich, glaube ich, nicht.
Alle sind älter geworden, hast du gesagt, ne? Steve Carell ist sexy geworden, wie wir vor einigen Folgen festgestellt haben. Und wir haben ihn ja heute auch nochmal in der Podcast-Folge von All You Can Stream drin. Also
Ganz
Ja,
genau.
die großen Steve Carell-Festspiele.
Der Kreis schließt sich. Was ich jetzt in dem Fall ganz witzig finde, weil sie haben jetzt zu der US-Version, nicht zu der UK-Version, aber zu der US-Version in der Hinsicht zumindest eine Verbindung, als dass Oscar Sanchez, der da auch mitspielt, jetzt in der Version auch mitspielt in seiner ehemaligen Rolle. Also jetzt, wo du sagst, man hat eine Verbindung zu den Darstellern und so weiter, einen Darsteller haben sie quasi
Okay.
rübergehoben, der jetzt dann da arbeitet.
War keiner von den Stars. Von den großen
Es
Stars.
waren doch alle Stars,
Ja, okay,
Micha.
gut. Ich meine, ich oute
Come
mich hier
on.
gerade. Na, aber keine von den Stars, die ich kenne. Das sind die einzigen, die zählen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also man hat natürlich so ein paar Leute. Michael, Steve Carell ist natürlich ganz vorne mit dabei. Dwight, Jim, Pam. Also nein, die sind nicht mit dabei. Genau, aber du hast es gerade schon angesprochen, Steve Carell. Schöne Überleitung zu unserer heutigen Folge. Bevor du da sagst, in welche Produktion Steve Carell jetzt reingerutscht ist, erstmal von mir wie immer an und euch, an uns der Aufruf. Das ist auch schön. Lass den Podcast mal selber abonnieren, falls ihr das nicht mitbekommen, was
Stimmt,
wir hier
habe ich noch gar
eigentlich
nicht.
reden.
Eine gute Idee.
Also von an uns natürlich der Aufruf, aber auch an euch der Aufruf, abonniert diesen Podcast, folgt ihm überall, wo er eben verfügbar ist. Spotify, Apple, gerne auch bei YouTube und natürlich bei Instagram, all you can stream unterstrich Podcast, damit ihr immer erfahrt, wenn eine aktuelle Folge erscheint. Und was wir in dieser aktuellen Folge dabei haben, verrät Micha jetzt.
Ja, und ihr könnt mitraten, in welcher der drei, ja, Projekte, die wir jetzt vorstellen, Steve Carell dabei sein könnte. Denn wir haben unter anderem dabei Call My Agent Berlin, eine deutsche Comedy-Serie bei Disney Plus. Oder ist Steve Carell dabei bei Mountain Head, bei einer Polizsatire bei Wow? Oder vielleicht doch bei High Stakes, eine deutsche Dramaserie in der ZDF-Mediathek. Da haben wir auch Interviews mit den Hauptdarstellern Jannik Schümann und Via Jekeli geführt. Agenten sind ja eigentlich immer ein tolles Thema für Serien und für Filme. Wir kennen ja James Bond und Ethan Hunt und so weiter. Bei der nächsten Serie geht es um eine andere Art von Agenten. Die Serie heißt Call My Agent Berlin, startet am 12.09. bei Disney Plus. Melanie, du kannst uns jetzt verraten, was für eine Art von Agenten. Es sind keine Geheimagenten, keine Versicherungsagenten. Was sind das denn für Agenten?
Ich weiß gar nicht. Also wir beschäftigen uns da natürlich sehr, sehr viel mit, haben auch mit dem einen oder anderen Agenten logischerweise immer mal wieder Kontakt in irgendeiner Form. Zumindest gibt es ja Schauspielagenturen, die vermitteln ihre Klienten, ihre Kunden an Castings. Die vermitteln den Castings und sorgen dafür, dass sie auf diese Weise eben in Spielfilme, in Serien oder in Kinoproduktionen eben reinrutschen und dort Rollen spielen können. Agenten sind so für alles da. Die sorgen dafür, dass die Kleidung richtig sitzt, dass die entsprechend ausgestattet sind, dass die Leute die richtigen Kontakte haben. Also sind so ein bisschen, ja, Babysitter könnte man auch fast sagen. Und darum geht es jetzt in dieser Serie. Und zwar geht es um eine Schauspielagentur, die Schauspielagentur Stern, wo der Gründer plötzlich stirbt und wo die Geldprobleme, die vorher eigentlich schon vorhanden waren, jetzt eben noch entsprechend größer werden. Die Leute zanken sich so ein bisschen darum, wie das jetzt weitergehen soll in dieser Agentur. Und mittendrin sind natürlich die Schauspieler, die in dieser Produktion, und das macht sie so besonders, von echten deutschen Darstellern verkörpert werden. Also wir haben ganz viele bekannte Namen, die da auch durch die Bilder laufen.
Okay, lass mal hören, wer ist alles dabei? Wer spielt sich selber?
Also wir haben zum Beispiel mit dabei Katja Riemann, die wir auch in dem Podcast natürlich schon zu Gast hatten. Iris Berben ist mit dabei, Heiner Lauterbach ist mit dabei, Frederik Lau ist mit dabei, Moritz Bleibtreu ist mit dabei, um nur einige zu nennen. Also ich könnte noch ganz lange weitermachen. Die haben da wirklich ganz, ganz coole Leute abgegriffen und ich glaube ehrlich gesagt, dass die aufgrund des Themas auch Spaß an der ganzen Sache hatten.
Wie nah sind die da so dran am realen, an der realen Person, die sie verkörpern?
Du meinst die Schauspieler selber?
Die
Kennen die?
Schauspieler, genau. Also wenn jetzt Heiner Lauterbach sich selber spielt oder Moritz bleibt treu.
Also die gehen da schon mit einer gewissen Selbstironie ran. Ich hoffe für Moritz Bleibtreu, dass er nicht so ist, wie er sich in der Serie darstellt. Das wäre auf jeden Fall keine gute Eigenwerbung, die er dann macht. Also das ist schon sehr viel Selbstironie, die da reinspielt. Einfach auch aus dem Grund, dass es sehr viel ja, Allüren sind, die da eben auch thematisiert werden. Der Einstieg der Serie, da, das kann ich ja schon mal verraten, es beginnt mit einer Talkshow von Johannes B. Kerner, wo eben Moritz Bleibtreu zu Gast ist, was dann so gar nicht läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Also ein Interview, wie wir es auch regelmäßig führen, wo er sagt, da gefallen ihm die Fragen von dem Interviewer jetzt so gar nicht und kann man auch nicht was machen und da sollen die Agenten dann ran und das Ganze erstmal kitten.
Das heißt, Kerner kommt auch vor in der Serie, oder?
Ja, also
Okay.
das würde ich dann jetzt als super, super Gastauftritt bezeichnen, ne? Also
Ja.
der kommt vor, ja, aber das ist dann jetzt schon mal noch eine andere Nummer, als wenn man das jetzt mit einer Katharina drin vergleicht.
Call My Agent, der Name könnte einigen Leuten schon bekannt vorkommen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte dieses Formats erzählen und wo das genau herkommt.
Das ganze Projekt stammt aus Frankreich. 2015 gab es da eben die Serie Call My Agent bereits, war sehr erfolgreich, kam richtig gut an. Natürlich auch mit Leuten aus der dortigen Schauspielbranche, die da eben repräsentiert wurden. Mittlerweile sind es 4 Staffeln, die veröffentlicht worden sind. Und das Ganze kam so gut an, dass es auch international sehr gut vermarktet wurde mit eigenen Ablegern in den eigenen Ländern. Also so wie wir jetzt Call My Agent Berlin haben, gibt es unter anderem in Frankreich Call My Agent. Es gibt in Großbritannien Call My Agent. Und ich glaube, dass das halt eine tolle Möglichkeit ist, auch für die Schauspielbranche vor Ort so die eigene Szenerie so ein bisschen auszuschlachten und auch die eigenen Leute damit ins Boot zu holen, weil ich glaube, dass die eigenen Länder und die Zuschauer in den eigenen Ländern natürlich immer noch eine andere Beziehung haben zu den Stars, die wirklich das Land repräsentieren, als wenn es jetzt in dieser Serie beispielsweise Hollywood-Stars dabei wären.
Wobei das ja auch schon ein Trend ist, der schon ein bisschen länger andauert, ne? Also in meiner Wahrnehmung, diese Stars, die sich selber spielen. Du bist ja auch großer Pastewka-Fan oder hast da zumindest mal so einen
Ja.
Marathon gemacht, so einen Binge-Marathon gemacht. Und dann gab es ja auch A German Genius. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das hatten wir, glaube ich, auch mal in der
Ja,
Serie
das
mit
hatten wir
drin.
dabei. Das
Kida
war Detlef
Kummer.
Buck, wenn ich mich
Genau,
nicht
und
irre.
Ramadan, wo sich auch ganz viele Leute, und daran hat mich das jetzt auch so ein bisschen erinnert. Wo würdest du das einordnen? Weil sich selber spielen, das kann ja unterschiedlich hart oder böse oder vom Humor her schwierig werden oder so, wo es ans Eingemachte geht. Ne? Also wenn man jetzt so das Spektrum hat, auf der einen Seite Pastewka, wo es noch relativ gemäßigt ist, finde ich, mit seiner Agentin und diesen Geschichten hinter den Kulissen, und auf der anderen Seite hat man sowas wie Jerks, wo es wirklich bitterböse wird vom Humor. Wo würdest du denn da Call My Agent einsortieren?
Also ich würde es jetzt nicht als bitterböse bezeichnen, sondern es ist schon eine gemäßigte Form von Humor, die dann da mit reinspielt. Ich finde, sie spielen jetzt sehr intensiv mit den Klischees, die rund um die Schauspielbranche vorhanden sind. Also zum Beispiel, dass du dann irgendwelche Allüren am Set hast, dass du irgendwelche besonderen Tees oder so vielleicht haben möchtest oder dass du halt ja gar keinen Bock auf Interviews hast und lieber nur dich auf die Kunst konzentrieren möchtest und so weiter und so fort. Also diese ganzen Klischees und die ja teilweise auch der Realität entsprechen, werden hier auf überspitzte Weise eben nochmal aufgegriffen und den Darstellern eben stückchenweise an die Hand gegeben. Und ich glaube, dass die einfach insofern Spaß dran hatten, weil sie das alle kennen. Also alle Klischees kommen ja letztendlich auch irgendwo her, vielleicht nicht in dem Extrem, in dem es dann da gezeigt wird, aber ich glaube, sie wissen auch schon, was die Branche halt für einen Ruf hat und ich glaube, sie haben sich dann da bestimmt auch alle so ein bisschen das rausgegriffen, was sie gerne hätten und genau, ich glaube, da spielen die einfach mit. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie das Gefühl hast, deinen eigenen Ruf zu schädigen.
Man kann sich auch immer berufen darauf, von wegen, ja, ich habe mich jetzt nicht selbst gespielt, sondern habe mir eher bei meinem Schauspielerkollegen irgendwelche Allüren oder irgendwelchen Fimmel abgeschaut. Sag mal, wer ist denn da auf Agenturseite zu sehen, ne? Also man kann ja die Stars, die ganz großen Stars spielen sich selbst. Welche Schauspieler hat man denn für die Agenturbesetzung gefunden?
Also, um unter anderem mal reinzugehen, ist es Lukas Gregorowitz ist unter anderem mit dabei. Der spielt eine zentrale Figur in dem ganzen Agenturkosmos für alle Klatschfans unter euch da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gerade war ja überall, oder vor kurzem war ja überall in den Medien die Hochzeit mit Anna-Maria Mühe. Das haben sie ja sehr, sehr schön inszeniert. Dann ist Katrin
Glückwunsch
Hanschewski.
an dieser Stelle.
Genau, Glückwunsch an die beiden. Anna-Maria
Unsere
Mühe auch
Einladung
schon.
muss irgendwie in der Post untergegangen sein.
Weiß auch nicht, was da los war. Ich habe mich auch schon gefragt, aber naja. Genau, und Katrin Hanschewski ist zum Beispiel mit dabei. Die kennen wir aus dem Tatort Dresden, wo sie auch vor geraumer Zeit schon ausgestiegen ist. Aber daraus kennt man sie zum Beispiel als Kommissarin. Dana Herfurth, jetzt als Assistenz, ich wollte gerade sagen Praktikantin, es ist, glaube ich, mehr eine Assistenz, die hat zuletzt unter anderem in Love Sucks mitgespielt. Also auch da sind ein paar bekannte Leute mit dabei, was ich umso witziger finde, weil die ja nicht sich selbst spielen.
Ja.
Also sie spielen dann mit den Stars, die wiederum sich selbst spielen, mit denen sie halt auch schon gedreht haben, aber sie spielen
Genau.
wiederum eine Rolle. Das ist sehr lustig zusammengepackt, ja.
Okay. Und wie hat sie denn gefallen jetzt?
Also ich bin großer Fan von Produktionen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die sich mit dem Machen von Filmen beschäftigen. Wir hatten ja auch The Franchise vor nicht allzu zu langer Zeit mit Himesh Patel und Daniel Brühl zum Beispiel mit dabei, wo es um die Produktion von Filmen selber geht. Und jetzt gehen wir ja nochmal einen Schritt zurück. Jetzt gehen wir in diesen Prozess, wie eigentlich letztendlich die Besetzung eben zustande kommt. Und das finde ich super spannend, weil das eben so Allüren sind, die man halt irgendwie so klischeeweise immer schon kennt und wo man jetzt halt wirklich mit reingenommen wird und das wirklich amüsant gestaltet ist, wie die das eben in ihr eigenes Leben so ein bisschen integrieren und man gar nicht weiß, wo verwischt jetzt hier Realität und Fiktion. Gleichzeitig muss ich ehrlicherweise sagen, dadurch, dass das so ein bisschen Comedy-like angelegt ist, waren mir die Folgen fast ein bisschen zu lang. Also ich hätte das, glaube ich, eher so als, also es sind jetzt so 45 Minuten, ich hätte das so als knackige 30 Minuten, wenn du das so ein bisschen, dann wäre die Komik, glaube ich, noch so ein bisschen mehr auf den Punkt bei der ganzen Sache rausgekommen. Aber so ist das halt einfach eine wirklich amüsante Abrechnung mit der Schauspielbranche, auch sehr selbstironisch gezeigt. Und ja, ich glaube, du musst Fan sein von diesem Genre und Spaß haben, sich mit diesem hinter den Kulissen zu beschäftigen. Aber dann macht dir das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
Call My Agent Berlin? Sagt man Berlin eigentlich oder Berlin? Da komme ich immer völlig raus, wenn Deutsch und Englisch gemischt wird.
Ja, ich, also Berlin wahrscheinlich, ne? Aber ich finde
okay.
Berlin, ehrlich gesagt, naja, egal. I don't know. I don't know.
Call My Agent Berlin startet am 12.09. bei Disney Plus.
Micha?
Ja?
Wie gut ist eigentlich dein Pokerface? So, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, aber das kann ich nicht so ganz einschätzen.
Nee, also Pokerface kann ich nicht gut. Das liegt ja auch immer irgendwie nahe, dass man gut lügen kann. Und das kann ich nicht.
Ich gut lügen.
Also wenn ich,
ist ja eigentlich gut,
also sag mal,
ne?
Ja, aber Leute, die gut lügen, Leute, die gut lügen, würden auf die Frage genauso antworten wie ich gerade. Insofern musst du dich jetzt entscheiden, ob das gelogen war oder nicht.
Du einfach nur ein guter Schauspieler bist, ne? Um das Thema von eben noch mal ein
genau.
bisschen
aufzugreifen. Call my agent.
Es hat einen Grund, dass ich das frage. Wir reden jetzt nämlich über die Serie High Stakes, ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar, die sich mit dem Thema Glücksspiel beschäftigt. Ist eher gar nicht mein Bereich, auch nicht mein Tanzbereich. Ich bin da nicht gut und ich habe auch kein Pokerface, um das schon mal aufzuklären. Ob die Leute in der Serie ein Pokerface haben, das kannst du ja jetzt mal verraten. Um was geht's denn?
Es geht um Pokern, also das passt schon sehr gut. High Stakes ist ja auch ein Begriff, so im weitesten Sinne aus dem Pokerbereich. Ganz konkreter geht es jetzt in dieser deutschen Serie um Ayla. Die eigentlich läuft es ziemlich perfekt gerade für sie, zumindest am Anfang der Serie. Sie hat ihr Studium der Astrophysik mit Auszeichnung abgeschlossen und dann ergattert sie auch noch einen begehrten Praktikumsplatz bei der NASA. Also läuft, würde ich sagen. Aber Problem, sie hat keine Kohle für die Reise und für die Unterkunft vor Ort. Und die Zeit wird knapp und sie ist wirklich ganz, ganz knapp bei Kasse. Und insofern droht ihr dieses Praktikum durch die Lappen zu gehen. Und dann wird sie durch Zufall, ja, entdeckt sie so ihr Talent fürs Pokern und wird so reingezogen in diese Welt des Glücksspiels, was für sie als strenggläubige Muslima noch mal schwieriger ist als für alle anderen.
Das ist auch spannend, oder? Ist das die erste Serie, wo wirklich eine Frau mit Kopftuch dann in dem Fall auch im Fokus steht? Also wenn ich jetzt mal so reflektiere in Deutschland, habe ich das Gefühl, das gab es in der Form irgendwie noch nicht.
Das sagen zumindest die Macher. Also ich
okay,
habe auch nichts
okay.
gefunden und habe mich auch jetzt noch nichts erinnern können. Insofern ja, erste Serie in der Beziehung. Aber auch Poker wurde noch nie so thematisiert. Und wir hatten ja schon einige Randsportarten, auch in Deutschland mit Dart zum Beispiel. Wenn ich da an die Wespe denke.
Ich dachte gerade die Mücke, ich weiß.
Die Mücke?
Ich habe das nicht mehr zu sagen. Ich wusste irgendein Insekt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt.
Die Libelle von den Machern von Die Wespe. Ja, ja, also ist ja auch, wir haben ja auch schon so gescherzt in den vergangenen Jahren, dass ich immer dachte, die Serie hier High Stakes würde All In heißen. weil das auch in der Schlüsselszene vorkommt. Und das ist ja noch mehr dieser klassische Pokerbegriff, wenn Leute dann ihre ganzen Chips so demonstrativ in die Mitte schieben und sagen, okay, jetzt ganz oder gar nicht, Hosen runter, jetzt zählt es Showdown.
Wie haben die das denn optisch gelöst? Also hast du dann wirklich ganz viele Szenen, die dann da wirklich an den Tischen spielen? Weil das stelle ich mir jetzt rein, ja, rein von außen würde ich sagen, das klingt relativ langweilig erstmal.
Na, ich glaube, finde, Poker hat schon was sehr Filmisches als Spiel. Da gibt es Sachen, die sich, glaube ich, deutlich schlechter filmen lassen. Klar, es ist statisch, die Leute sitzen um so einen grünen Tisch rum, aber du siehst, wie viel gesetzt wird. Das ist schon mal sehr wichtig. Du weißt, wie viel auf dem Spiel steht. Wenn Leute wirklich dann, wie ich gerade angedeutet habe, ihre Chips in die Mitte schieben, dann weißt du, okay, wenn die jetzt nicht das bessere Blatt haben, dann sind sie raus. Es wird dann teilweise in der Serie auch der Zwischenstand eingeblendet. Hat mich so ein bisschen auch erinnert an Two Broke Girls, diese Sitcom, wo sie dann am Ende der Episode immer eingeblendet haben, wie nah sind jetzt die beiden Mädchen, die beiden Hauptfiguren ihrem Traum oder sind sie im Plus, sind sie im Minus? Und das siehst du bei diesen Pokerszenen auch bei Ayla, dass dann, wenn sie irgendwie den Tisch verlässt, angezeigt wird, hat sie jetzt dieses Geld bereits, was sie braucht für diese USA-Reise und um dieses Praktikum wahrzunehmen. Also nee, ich glaube, Poker ist gar nicht so schlecht. Hatten wir ja auch schon bei Casino Royale, bei James Bond. Das kann schon sehr spannend sein.
Das James-Bond-Feeling ist auch ein schöner Vergleich. Es sind gar keine großen Buchstaben in dieser Serie.
Nein, genau.
Wer sind denn die beiden, also wer ist sie in dem Fall? Weil sie steht ja im Fokus. Haben sie da jetzt wirklich eine Schauspielerin genommen, die man auch schon kannte? Oder sind sie da jetzt wirklich so Newcomern auf der Spur?
Ich muss gestehen, ich kannte sie nicht. Vera Jekeli hat viel Theater gemacht, kommt auch aus dem Theater und hat zum Beispiel bei dieser ZDF-Serie Deadlines mitgespielt. Also auch ein ähnlicher Sendeplatz gewesen, glaube ich, auch eine ZDF-Neo-Produktion, natürlich auch in der Mediathek gewesen. Insofern eher ein Gesicht, mit dem man noch nicht so viele vorherige Rollen verbindet. Und das kann ja dann durchaus auch ein Vorteil sein, wenn man dann irgendwie so eine Hauptrolle in so einer Serie spielt.
Und wer ist noch alles mit dabei? Also sind dann da auch noch Leute mit dabei, die man tatsächlich vom Sehen auch schon ein bisschen prägnanter im Gedächtnis hat?
Ja, ist es. Jannik Schümann hatte ich ja schon gesagt, der spielt die zweite Hauptrolle. Der spielt Vincent. Und Vincent ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil das eine sehr undurchsichtige Rolle ist und auf alle Fälle sehr charismatisch. Und ist auch ein ehemaliger Poker-Profi sozusagen, der auch schon auf vielen Turnieren gespielt hat, schon sehr erfolgreich war. Und der lernt Ayla kennen und ist eine Art Mentorfigur. Aber man weiß nicht so genau, wie es mit den beiden weitergeht. Und man ist sich auch nicht genau sicher, ob er es genauso weiß und ob sie es genau weiß. Also da ist einiges offen. Dann haben wir noch in der Nebenrolle, was ich sehr interessant finde, Thomas Leubel, den ich sehr gerne sehe. Achso, Jannik Stühmann übrigens, also wenn jetzt der Name nicht sagt vom Gesicht, kennt ihr den bestimmt, hat Charité gespielt, Sissi, eine der vielen.
Sissi, ich habe drauf gewartet, ja, Franzl.
Ja, ich weiß, du wurdest schon ganz unruhig. Die RTL-Version ja, von Sissi. Genau. Ne? Es gab ja Netflix und RTL. Und ja, Thomas Leubel habe ich gerade schon angesprochen. Den hatten wir zum Beispiel gesehen in Reset, in dieser Katja Riemann-Serie mit den Zeitebenen hat er den Ehemann gespielt oder den Ex-Ehemann und hat zuletzt auch in Konklave gespielt, also in dem Oscar-Film an der Seite von Ralph Fiennes. Also keine mega große Rolle, aber ich habe mich gefreut, ihn da zu sehen.
Du hast mit Vieli Kelly und Jannik Schümann gesprochen und da bin ich jetzt sehr gespannt, was die beiden zu ihrer Produktion All In, wie du es so schön nennst,
aka High Stakes,
sagen. Und deshalb hören wir in genau das Gespräch jetzt einfach mal rein.
Ich freue mich sehr über unsere heutigen Gäste bei All You Can Stream. Hallo Vieli Kelly und hallo Jannik Schümann.
Hallo.
Hallo.
Wir sprechen heute über High Stakes, eure neue Serie. Wer von euch beiden ist denn der bessere Pokerspieler?
Definitiv. Also ich zeige auf Via zeigt auf mich. Aber ich finde, Via ist diejenige, die am Ende das Spiel besser beherrscht tatsächlich als ich. Ich muss es jetzt zugeben.
Danke. Ich wollte eigentlich nur ehrlich sein.
Dass du das stehen lässt, ist gut. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, wie eure Vorkenntnisse und dann euer Training aussah. Aber Also eure neue Serie spielt ja im Pokermilieu. Das ist zumindest so das Setting, in dem wir uns bewegen. Du spielst Ayla, eine streng gläubige Muslima, die so in diese Welt des Pokers, des Glücksspiels reingerät und da relativ schnell auf Vincent, der so ein zwielichtiger Charakter ist, trifft. Wie würdet ihr beide denn die Beziehung zwischen den beiden, zwischen euren beiden Figuren beschreiben?
Also es sind auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Welten, aus denen sie kommen. Ayla ist Wissenschaftlerin und beschäftigt sich mit astronomischen Fragen. Und Vincent kommt aus dem Milieu, aus einem Hinterzimmermilieu, würde ich mal beschreiben. Und die beiden treffen aufeinander und deswegen müssen sie vor allem warm werden miteinander, vor allem als sie sich dann entscheiden, zusammen, also dass Vincent Ayla das Pokerspielen beibringt. Oder?
Genau, sie können eigentlich nicht unterschiedlicher sein, aber empfinden eine wahnsinnige Faszination füreinander, weil sie eben so unterschiedlich sind. Also du kannst gleich mal sagen, was Ayla an Vincent toll findet, aber Vincent findet an Ayla toll, dass sie, also Vincent hat eine Poker-Vergangenheit, ja, Vincent war professioneller Pokerspieler und leitet mittlerweile einen Nachtclub, in dem in einem Hinterzimmer illegale Pokerrunden veranstaltet werden. Und dort sind vor allem Männer, ist einfach ein wahnsinnig männerdominierter Ort. Und er trifft auf Ayla, die sich aus bestimmten Gründen dorthin verirrt und erkennt sofort in Ayla das Potenzial für eine wirklich fantastische Pokerspielerin. Und das fasziniert ihn das fasziniert ihn einfach wahnsinnig, dass Ayla unfassbar smart ist. Wissenschaftlerin, Ayla versteht die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung beim Pokerspiel und das Spiel einfach so wahnsinnig schnell beherrscht und aber auch so einen Drive hat und so eine Überzeugung und etwas, wofür sie kämpft. Und das ist das, was er faszinierend findet.
Ja, also ich würde sagen, was Ayla an Vincent fasziniert, ist erstmal, dass er der Einzige ist, der ihr aus ihrer Situation helfen will. Also er bringt ihr Pokerspielen bei, damit sie sich ihr Praktikum bei der NASA finanzieren kann in den USA. Und gleichzeitig, es gibt so eine Szene, wo sie beschäftigt sich ganz viel mit dunkler Materie im Weltraum. Und es gibt so eine Szene, wo die beiden an dem Ort liegen, wo Ayla immer sich die Sterne anguckt. Und dann fragt Vincent Ayla, wie findest du dunkle Materie anziehend? Oder, nee, ja, ist das, findest du es irgendwie gut? Ich weiß gar nicht mehr genau den Wortlaut. Und dann lächelt sie ihn nur so an. Also ich glaube, sie findet ihn sehr, sehr spannend, weil er eben keine einfache Figur ist. Es ist jemand, den man verstehen muss und vielleicht auch verstehen will, weil er eben so geheimnisvoll ist und irgendwie cool. Und dann weiß sie ja auch, dass er, darf man das spoilern?
Nein. Wir spoilern hier gar nichts.
Gar nichts mehr, ich bin fertig.
Das ist natürlich, also Pokern ist das Milieu und das Setting. Es geht dann auch um eine Emanzipation von Ayla, von ihrer Familie, von bestimmten Strukturen, in denen sie vorher ihr ganzes Leben verbracht hat. Aber vielleicht noch mal kurz zu dem Pokern. Wie waren denn eure Vorkenntnisse und wie sah euer Training aus? Weil Vincent hat vorher schon Turniere gespielt. Okay, Ayla ist da so ein Neuling, aber man muss es ja dann doch schon überzeugend rüberbringen.
Ja, die Pokerkenntnisse waren gleich null bei beiden. Man muss dazu sagen, ja, meine Herausforderung war es, dass ich überzeugend einen Pokerprofi darstellen musste. Und Ayla konnte oder Via konnte musste am Anfang nicht Pokerspiel können, aber wir erzählen ja eine Entwicklung von Ayla und am Ende der Serie, das ist jetzt kein Spoiler, kann sie Poker spielen und da wir ja beim Film nicht chronologisch drehen, kann es natürlich auch sein, dass man einfach mit diesen Sequenzen anfängt, in denen Ayla schon perfekt Poker spielen kann, das heißt auch Via musste genauso gut das Spiel verstehen und lernen wie ich und wir hatten Workshops in der Spielbank Berlin mit unserem Kollegen Giovanni von Yati und einem Dealer, der uns über mehrere Tage das Pokerspielen beigebracht hat. Und wir waren bei einer unserer Head-Autor ist auch Pokerspieler, Jan Kronauer. Und bei ihm waren wir auch zu Hause und haben es beigebracht bekommen. Und dann hatten wir immer ein Dealer, die Dealer in der Serie sind auch wirklich Dealer. Und es gab immer hinter der Kamera eine Person, die Blätter so sich überlegt hat, ne, dass alles genauso passieren würde.
Wie würdest du sagen, passt der Schauspielberuf irgendwie auch zum Pokern zusammen? Also als Schauspieler ist es ja euer Job, anderen Leuten was vorzuspielen. Und ich habe den Eindruck, so in der Serie gewonnen, das ist auch ein großer Teil vom Pokern. Also sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes in die Karten schauen zu lassen und vielleicht auch was auszustrahlen, was man sich erarbeiten musste und was jetzt vielleicht gar nicht so viel mit einem selbst oder mit den inneren Befindlichkeiten zu tun hat. Siehst du da Gemeinsamkeiten?
Naja, man muss schon ein bisschen hochpokern, um diesen Beruf zu machen, also als Schauspielerin zu arbeiten oder als Schauspieler.
Aber ich glaube, dass das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, wenn wir als Schauspieler, Schauspielerin Pokerface hätten und Leute nicht uns erreichen können, weil also das, was unseren Beruf ausmacht, ist, sich eigentlich am Set komplett zu entblößen im wahrsten Sinne und die Leute in das Innerste blicken zu lassen, weil sonst funktioniert's ja nicht. Und das ist auch so, wenn man zusammen spielt. Also man versucht ja wirklich in die andere Person reinzuschauen und alles aus ihr rauszubekommen und Gefühle zu verstehen und nur dann kann man wirklich miteinander spielen. Das heißt, wenn wir jetzt beide am Set ein Pokerface die ganze Zeit hätten, dann glaube ich, wird das irgendwann relativ langweilig für die Zuschauenden.
Ja, und für mich war es, glaube ich, auch schwierig, ein Pokerface, also ich komme vom Theater, alles, was ich eigentlich mache, ist ziemlich groß spielen. Und dann ein Pokerface zu haben, hat mich schon herausgefordert. aber ja, einfach dann, einfach Janik kopieren.
Ja, du hattest gerade deine Theaterwurzeln erwähnt. Du warst auf der Schauspielschule Ernst Busch, was eine super renommierte ist. Ayla hat den Platz bei der NASA bekommen für ein Praktikum. War das vergleichbar damals, als du die Zusage bekommen hast für Ernst Busch?
Also insgesamt, dass ich dieses Studium machen konnte, war natürlich einfach cool. Und an dieser Schule zu studieren, hat mir einfach ein wahnsinnig gutes Handwerk mitgegeben. Und ja, also das Gefühl, ich habe tatsächlich beim Spielen, also es gibt ja diese Szene, wo sie am Laptop sitzt und die Zusage sozusagen bekommt, dass sie kommen darf in die USA. Und beim Spielen habe ich tatsächlich kurz daran gedacht, ja, stimmt. Also es ist ein schönes Gefühl, wenn man das machen kann, worauf man Lust hat.
Das ist ja, ich hatte schon gesagt, eine super renommierte Schule mit ganz, ganz berühmten Alumnis. Jan-Josef Liefers, Sandra Hüller, Lars Eidinger war da, Henry Hübchen, Corinna Harfouch. Wie ist das, wenn man diesen Leuten, die halt vor einem an dieser Schule war, dann mal im echten Leben begegnet? Ist das dann, gibt es einen geheimen Handgruß oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man, ist das eine eingeschworene Gemeinschaft? Gibt es da einen Bezug zu vorherigen Jahrgängen? Kannst du uns das ein bisschen so erklären?
Also ich habe noch keinen von diesen Menschen getroffen. ich kenne die nicht persönlich. Grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass es total wichtig ist, dass man das, was man dort lernt, ernst nimmt und das verinnerlicht. Und wenn man dann beim Arbeiten später in der Arbeitswelt auf Menschen trifft, die das gleiche Studium an der gleichen Schule gemacht haben, dann hat man so einen gemeinsamen Wortschatz. Also wie man über eine Figur spricht oder wie man das Handwerk anwendet. Weil wir haben ja ein Handwerk gelernt und deswegen darüber kann man sich auf jeden Fall meistens sehr gut unterhalten mit den anderen Kolleginnen. Ja, und das finde ich immer sehr angenehm.
Janik, du hast schon ganz, ganz viel gemacht, trotz deiner jungen Jahre, Fernsehen, Film, Serien gemacht. Ein Projekt finde ich besonders spannend und zwar, da hört man nicht nur. Und zwar sprichst du ja seit 17 Jahren, wenn ich richtig gezählt habe, einen 10-Jährigen.
Ja.
Und zwar Justus Jonas bei der Hörspielreihe, die 3 Fragezeichen Kids. Wie gehst du daran, wenn du da eine neue Folge aufnimmst und wie veränderst du deine Stimme, die ja dann doch anders klingt als jetzt in diesem Gespräch oder auch in High Stakes? Kannst du uns das mal vorführen, wie du da als sehr, sehr junger Justus Jonas klingst?
Also, erste Frage, da würde ich dir auch ein bisschen die Illusion nehmen, weil das ist, also wie gehe ich daran, wenn ich eine neue Folge aufnehme? Lustigerweise bin ich gestern gerade aus Hamburg wiedergekommen, weil wir wieder 4 Folgen aufgenommen haben. Wir treffen uns mal 2 Wochenenden im Jahr. Und dadurch, dass ich das jetzt seit 17 Jahren mache, sind wir einfach zu einer Familie geworden. Und David, Yoshi und ich, wir sind Peter, Bob und Justus. Wir drei sind so eingespielt mittlerweile, wir lesen die Skripte noch nicht mal vorher. Also okay. Wir stehen da in unserer Kabine und haben das Skript vor uns und es gibt auch immer Improvisationssequenzen. Und tatsächlich funktioniert das mittlerweile einfach auf Knopfdruck. Und das ist total besonders. Und das bringt einfach immer wieder Spaß, nach Rocky Beach zu reisen und Fälle zu klären.
Und kannst du uns mal eine Kostprobe von der Stimme geben, wie du die anlegst, den Justus Jonas, den sehr jungen?
Sie ist einfach ein bisschen höher, wie ich jetzt zum Gehe die ganze Zeit. Sie ist einfach ein bisschen höher und guck mal, ich kann das gar nicht, wenn Yoshi und David gar nicht neben mir stehen. Das ist ja lustig. Also Wenn es zum Beispiel Kirschkuchen gibt, das ist ja seine Lieblingsspeise von seiner Tante Mathilda, dann redet er so und sagt, Kirschkuchen, lecker. Richtig schlecht. Niemand wird jemals wieder der Faktzeichen Kids hören. Nee, also besser kann man sich's anhören, wenn man sich die Folgen anhört.
Wenn du da schon so lange spielst, macht man sich da auch so ein bisschen Hoffnung oder denkt man das dann auch, falls jetzt die Klassikerserie, also die drei Fragezeichen, Oliver Rohrbeck spricht ja den Justus Jonas in der Reihe, wenn der irgendwann mal aufhören sollte, dass man dann in der Reihe übernimmt als Justus Jonas?
Auf gar keinen Fall. Das habe ich mir noch keine Sekunde überlegt. Das würde ich, glaube ich, niemals tun. In diese Fußstapfen könnte ich gar nicht treten. Und ich finde das ganz besonders, dass es die drei Fragezeichen gibt und die drei Fragezeichen Kids. Also das ist wirklich, unsere Reihe ist ja für alle von, sag ich jetzt mal, 5 bis 10, ne? Und ich weiß nicht, ab welchem Alter man umsteigt und sich die richtigen drei Fragezeichen anhört, aber daran habe ich wirklich noch nicht gedacht.
In fremde Rollen schlüpfen wir, vielleicht können wir nochmal über Ayla sprechen, beziehungsweise über Nina, weil eigentlich spielst du ja zwei Rollen in High Stakes. Ist das nochmal eine zusätzliche Herausforderung oder hilft das sogar, weil man sich halt mehr in die Situation dieses Neulings reinversetzen kann, der so ein alter Ego schafft, um am Pokertisch zu bestehen?
Ja, also sie macht, also die zweite Figur, die sie entwickelt, diese Nina, die sie dann spielt, ist oder die sie dann ist, ist ja vor allem ein Kompromiss, den sie eingeht. Also sie muss ja irgendwie ihre Glaubenssätze, muss sie ja mit dem vereinbaren, also am Tisch zu sitzen und Poker zu spielen, ist das, was man nicht machen sollte, wenn man muss. Also Glücksspiel ist halt verboten, wenn man Muslim ist und deswegen muss sie dann diese Nina werden. Und was war die Frage?
Ob das nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist, dann zwei Rollen zu spielen in der Serie oder ob das vielleicht sogar leichter ist, weil man halt mit Ayla mitgeht und in ihrer Bredouille mit drin ist.
Ja, genau. Ja, absolut.
Ich kann dazu ja noch was Lustiges sagen, weil sie hat ja als Nina trägt sie eine Perücke, ne? Als Ayla hat Hijab und als Nina eine Perücke. Und das war total interessant zu beobachten, als wir angefangen haben zu drehen und das Team sich jetzt noch nicht wirklich richtig doll kannte, dass die Leute sich immer neu vorgestellt haben bei wir. Weil da stand einfach eine andere Person vor dir und zwar so, so anders in allem, in Kostüm, Make-up, Perücke, Hijab, whatever. Und dass sie auch einfach eine komplett andere Energie schon von sich aus ausgestrahlt hat. Das heißt, ich glaube auch das Kostüm und Haare und Make-up hat ihr wahnsinnig geholfen, den Switch zwischen Nina und Ayla hinzubekommen. Und das war einfach total lustig zu beobachten, wie die Leute ihr immer wieder neu Hallo gesagt haben.
Ja, wir hatten wirklich am ersten Drehtag, glaube ich, drei verschiedene Kostüme. Also einmal mit Kopftuch, dann die eine Nina-Perücke, dann mit offenen, meinen natürlichen Haaren. Und es war wirklich verrückt. Also wirklich auch, mir wurde auch unterschiedlich Hallo gesagt, was ich auch bezeichnend finde.
Inwiefern?
Naja, also wenn ich einen Kopftuch getragen habe, war es einfach viel fremder. Also es war viel so distanzierter. Mit meinen offenen Haaren war es eigentlich, also will ich jetzt mal sagen, normal, so wie ich es halt kenne. Und mit der Perücke war das halt so, das ist eine Perücke, oder? Also, oder ist das, das sieht voll gut aus oder sieht voll krass aus. Und dann war man war halt auch irgendwie ein bisschen geheimnisvoller. Ja, es war wirklich interessant. Und ich hatte halt für mich gar nicht, ich hatte das nicht so erwartet, dass das so eine krasse Außenwirkung, also natürlich sind das krass unterschiedliche Charaktere, aber ich dachte halt, man erkennt mich ja trotzdem noch. Aber solange man mich halt nicht kennt, also das ganze Team kannte mich halt in der ersten Woche jetzt noch nicht komplett, dann war das natürlich interessant.
Hast du dir die Perücke mitgenommen fürs Privatleben?
Nein, die ist viel zu teuer. Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Nein, nein. Und außerdem muss man die auch sehr gut anstecken können. Das kann nur Nadine.
Wer sich selbst ein Bild machen will, High Stakes startet in der ZDF Mediathek. Wir und Yannick, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Dankeschön.
Den Sex-Appeal von Steve Carell haben wir eben schon mal angesprochen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das in mehreren Folgen bei uns mal Thema sein würde, aber gut zu wissen.
Es verdient einen eigenen Podcast eigentlich.
Genau.
Die Wandlung des Steve Carell.
Der Steve Carell Podcast. Ja, ich glaube, er hätte auf jeden Fall Fans, aber darum soll es.
Eine Hörerin hätte er zumindest.
Schön, wenn man den eigenen Podcast dann hört. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wir sprechen jetzt über einen Film mit Steve Carell. Und zwar Mountainhead ist bei Wow verfügbar. Es geht um vier Männer, es geht um viel Macht und es geht um viel Einfluss. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor Michael jetzt sagt, um was geht's denn im Detail.
habe vier Freunde, treffen sich auf ein Wochenende in den Bergen, so weit, so normal, aber die vier sind halt zufälligerweise auch Tech-Milliardäre. Und das ist natürlich eine Luxusvilla, gläserne Luxusvilla in Utah. Ja, und die haben, der eine hat gerade richtig Stress, weil seine hat eine riesig große Social Media App, also die größte der Welt. Und da wegen Fake News auf dieser Plattform sind halt weltweit Unruhen ausgebrochen. Und jetzt geht es darum, ob einer von den Leuten, von den drei Freunden, hat so ein Tool, mit dem man das möglicherweise wieder einfangen könnte. Und kommt man da jetzt auf einen Nenner unter den Freunden und die anderen beiden, der eine ist so der Mentor dieser Gruppe, also ein Stückchen älter, und der andere ist der Gastgeber, und die verfolgen auch eigene Motive bei diesem Wochenende. So würde ich es jetzt mal ganz grob erklären.
Fühlt sich so ein bisschen an wie eine Gesellschaftssatire, oder? Ist das, wenn ich das jetzt nur so höre, hatten die da wirklich Leute im Kopf, als sie das umgesetzt haben, oder ist das jetzt einfach aus einem Impuls heraus entstanden?
In der Gesellschaftssatire ist vielleicht sogar ein bisschen zu weit gegriffen, aber natürlich diese, an die wir jetzt auch alle gerade denken, die Tech-Milliardäre, dürfen sich angesprochen fühlen, ohne dass es jetzt wirklich Parodien oder Imitationen sind. Also die heißen anders, das sind alles fiktive Namen. Die Tools und die Apps, die sie gebaut haben, sind auch fiktiv. Aber man kann schon das ein oder andere entdecken. Also zum Beispiel dieser bereits angesprochene Milliardär Van, also der diese Social Media App gestartet hat mit den Fake News. Das ist schon sehr, sehr nah dran, auch von der Persönlichkeit an Elon Musk. Also auch dieses Unberechenbare, dieses auch Bitterböse dann im Zwischenmenschlichen mit seinen Freunden, dieses Geprahle, wo du auch nie genau weißt, vor einer Szene, hat er gerade Drogen genommen, kurz vorher, bevor er in den Raum reingekommen ist, oder nicht, oder ist er einfach so? Also da kann man schon einiges aus dem echten Leben und an die Figuren, an diese großen US-Tech-Milliardäre schon einiges wiedererkennen.
Ist das denn jetzt angelegt als Kammerspiel? Weil wenn ich das jetzt einfach nur höre, dann denke ich, du hast den einen Schauplatz, das ist da eben in den Bergen, bei denen in dieser gated Community, nein, in diesem abgelegenen Haus irgendwie, und du hast den anderen Schauplatz mit den Unruhen. Aber die scheinen ja dann irgendwie nur übers mobile Endgerät zur Verfügung oder eingespielt zu werden. Wo liegt der Fokus? Ist das wirklich kammerspielartig angelegt?
Ja, Kammerspiel irgendwie schon, aber dann auch wieder nicht, weil Kammerspiel denkt man ja dann eher so Theaterstück, ne? Und alleine durch diese Location, also die haben dann an so einer echten Luxusanwesen viel Glas in den Bergen gedreht. Dadurch wirkt es dann trotzdem alles luftig, obwohl sich das meiste tatsächlich, und da hast du recht, in diesem Haus abspielt. Es gibt dann auch mal so Field Trips, wo sie dann auf den Gipfel steigen, um so ein sehr, sehr bizarres Ritual durchzuführen, was möglicherweise realistisch ist, vielleicht aber auch nur der Fantasie des Drehbuchautors entsprungen ist, aber wo es darum geht, wer hat welches Vermögen. Also dann wird halt verglichen, wie reich sind die Leute. Und das spielt eine große Rolle. Also wo man denkt von wegen, ja, Milliardär ist Milliardär. Nee, die gucken schon genau darauf, wer über wem steht, wer in der Hackordnung über dem anderen steht und damit dann auch Sprüche und Beleidigungen auf Kosten der anderen machen kann.
Steve Carell haben wir jetzt schon angesprochen. Jetzt musst du natürlich sagen, wer sind die anderen drei, die da jetzt noch oben auf dem Haus oder auf dem Berg zu finden sind?
Steve Carell spielt den Mentor, den bereits angesprochenen. Dann haben wir Rami Youssef, Jason Schwartzman dabei und Corey Michael Smith. Und das ist so der bereits angesprochene, die vielleicht angelehnt ist an Elon Musk. Also das sind so drei Leute, jetzt keine Superstars, aber auch alles Leute, die man schon mal gesehen haben könnte, wenn man so Filme und Serien der letzten Jahre geschaut hat.
Und die werden wahrscheinlich auch zugesagt haben, weil keine Unbekannten hinter dem Projekt stehen. Magst du da mal einmal einen Einblick geben? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das von Newcomern produziert worden wäre.
Nee, Mastermind des Films ist Jesse Armstrong, und der hat in der Branche wirklich einen Ruf wie Donnerhall. Der hat, früher hat der Veep zum Beispiel gemacht über die Vizepräsidentin und hat zuletzt dann in den letzten Jahren Succession gemacht. Also er hat sich Succession ausgedacht, war der Showrunner. Wahrscheinlich die erfolgreichste Show der letzten Jahre, allein an Emmys gemessen, 19 Jahre. Da ging es ja um eine sehr, sehr kranke Mediendynastie, also völlig korrupt und bitterböse. Auch da eine Gesellschaftssatire oder eine Satire auf die Megareichen des Landes, in der USA. Und das spürt man dann auch hier. Und klar, wenn du ein Angebot bekommst von Jesse Armstrong, dann da gibt es, glaube ich, wenig Leute, die da Nein sagen. Zumal, glaube ich, als die dann angefragt wurden, und das ist so ein Projekt, was super schnell realisiert wurde. Also Jesse Armstrong hat in einem Interview erzählt, er hat das im Dezember letzten Jahres vorgeschlagen, HBO, wo es dann auch produziert wurde, also vorgeschlagen Dezember. Im Januar hat er es geschrieben, im März und April haben sie es gedreht und im Mai geschnitten und danach kam es direkt bei HBO raus. Was natürlich auch dann eben für eine, was völlig, völlig wahnsinniges Tempo ist für einen Film dieser Größenordnung. Also es ist jetzt keine Spezialeffekte oder sowas, aber es ist wirklich vom Tempo sehr, sehr außergewöhnlich und es sorgt auch dafür, dass der Film so eine Aktualität hat, also sehr, sehr nah dran ist an der Nachrichtenlage, die wir halt alle mitbekommen heutzutage.
Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor bei sowas, ne? Aber um es mal ins Verhältnis zu setzen, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn so ein Projekt mal ein oder zwei Jahre liegt. Das haben wir ja öfter, dass du wirklich irgendwie Dreharbeiten hast. Dann dauert das irgendwie ein Jahr oder anderthalb, bis es dann überhaupt erscheint. Und die Leute sind auf Pressetour für ein Projekt, seitdem sie gefühlt schon fünf andere gedreht haben. Also das ist nicht ungewöhnlich. Also deshalb fällt das jetzt hier schon aus der Rolle. Aus der Reihe.
Zumal du ja auch, das sind ja auch begehrte Schauspieler, also gerade Steve Carell, der hat einen Drehplan, ist wahrscheinlich auf zwei Jahre ausgebucht. Dass du den irgendwie spontan bekommst, ist alles andere als selbstverständlich. Aber klar, wenn dann Jesse Armstrong irgendwie auf dem Handy steht, dann steigen die Chancen.
Dann wird ein anderes Projekt mal abgesagt oder dann muss irgendjemand anders auf ihn verzichten.
Ja, oder halt ein Urlaub. Ne? Also die drehen ja auch nicht monatelang an so einem Ding, ne? Aber man muss schon ein bisschen hin und her schieben, glaube ich, beim Terminkalender.
Ja, liebe Grüße an seine Frau. Die wird sich bestimmt freuen dann in dem Moment. Vielleicht sollte er bei ihr zuerst anrufen und dann das abklären, ob das in Ordnung ist und dann bei ihm.
Ich mach mir keine Sorgen um sie.
Wie hat es dir denn gefallen? Jetzt haben wir große Namen vor und hinter der Kamera. Jetzt sind natürlich die Ansprüche auch entsprechend hoch. Finde ich für Jesse Armstrong auch schwierig, wenn du weißt, dass deine Serie so erfolgreich war, wenn wir jetzt Succession mal nehmen. Da sind natürlich die Erwartungen für alle Folgeprojekte natürlich immens high. Also ich weiß nicht, ob man dem dann noch irgendwie entsprechen kann.
Zumal das auch sein erster Spielfilm ist. Ne? Er hat eine Erfahrung als Showrunner, aber Regie jetzt bei so einem Spielfilm ist schon auch für ihn Neuland. Vielleicht war das auch ganz gut. Ja, es ist ein Film. Ich habe mich ja auch so ein bisschen umgehört. Ich habe auch mit unserer Kollegin Anke in den USA gesprochen, als es irgendwie um die Geschichte ging, die den Film auch gesehen hatte. Und wir lagen da völlig auseinander. Also sie war da enttäuscht und fand ihn auch zu böse und zu hoffnungslos so von der Aussage und halt diesen Arschlöchern dann dabei zuzuschauen, wie sie die Welt untereinander aufteilen und dann diesen sich gegenseitig beleidigen und halt diesen typischen superreichen Tech-Bro-Talk und sowas, das muss man mögen. Ich fand's grandios. Also ich muss sagen, er hat mich total, ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ich fand auch Succession schon grandios. Es ist abstoßend, es ist teilweise grotesk, was da abläuft, auf welche Ideen die da kommen. Aber dadurch wird es dann für mich auch zumindest brüllend komisch. Es ist, ich habe gesagt, es ist hochaktuell, ist wirklich der Film der Stunde, meiner Meinung nach. Und es ist für Zuschauer, die es wirklich böse mögen. Also darauf muss man sich einlassen, dass man da sehr, sehr, sehr unsympathischen Menschen mit denen 100 Minuten verbringt. Und es gibt Stellen, wo auch mir das Lachen im Halse stecken bleibt. Es ist also eine wirklich tiefschwarze Polizsatire.
Micha mag's böse, das haben wir jetzt verstanden. Ob das bei euch auch der Fall ist, könnt ihr bei Wow sehen. Dort läuft Mountain Head nämlich bereits. Ja gut, jetzt muss ich es zum Abschluss natürlich nochmal ansprechen. Steve Carell, The Paper, Mountain Head, der Mann hat einen Lauf gerade und man schaut ihm einfach auch gerne dabei zu. Das muss ich ja nochmal zum Abschluss hier kundtun. So geht es zumindest mir.
Es ist, finde ich, auch ein super Beispiel, wie wir alle und aber auch die Industrie die Tendenz haben, Komiker zu unterschätzen. Also der fing ja wirklich an als Comedian, ich glaube auch das hat auch gemacht, bei Comedy Central, glaube ich, eine Show gemacht, Daily Show als Korrespondent. Und man tut das immer so ein bisschen ab, so von wegen, ja, das sind Leute, die witzig sind. Ne? Aber dann nach und nach stellst du bei ganz, ganz vielen Leuten, die richtig gute Comedians fest, dass schon dazu gehört, dass du ein guter Schauspieler bist.
Ja, das ist ja ein Thema, was wir auch ganz oft im Podcast schon behandelt haben. Die Komödie ist die Königsdisziplin. Wenn du die beherrschst, Hörst du auch das Drama kommen? Nee, aber das glaube ich tatsächlich, Leute zum Lachen zu bringen, das ist etwas, das ist deutlich schwerer, als sie zum Weinen zu bringen in irgendeiner Form. So, das war ein schönes
Ja,
Abschlusswort
das muss auch mal
jetzt.
eine Message, finde ich, zum Schluss hier. Nicht nur immer hier geplänkelt und sowas. Nee, aber wirklich mal die Wahrheit offen aussprechen.
Ganz genau. Wir hoffen, wir haben euch damit jetzt nicht zum Weinen gebracht, sondern im Zweifel eher zum Lachen. Und das wollen wir natürlich auch wieder in der kommenden Folge von All You Can Stream. Jeder erste und jeder dritte Freitag im Monat, wie ihr natürlich wisst, weil ihr ja regelmäßig einschaltet und es natürlich abonniert habt bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Genau. Wir freuen uns auf euch und bis dahin wünschen wir euch wieder viel Spaß beim Streamen der aktuellen Tipps. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.